Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend zu diesem spannenden Thema. Ich habe, als ich hier angekommen bin, mich zuerst erkundigt, wer sich dieses Thema ausgedacht hat und diesen Text, und habe den Schuldigen erwischt. Ich habe aufgeschlagen meine Kommentare, und da steht drin, das ist einer der schwierigsten Texte, wenn nicht der schwierigste im ganzen Neuen Testament. Sie werden es gleich merken, warum. Und es war eine echte Herausforderung, auch eine persönliche Herausforderung. Und ich hoffe, das kommt auch rüber, diese persönliche Betroffenheit. Martin Luther hat eine ganz wichtige Erkenntnis wieder aktiviert und sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Martin Luther hat so diese vier Sola oder Soli definiert. Er hat gesagt, unter anderem Sola Fide, allein der Glaube, was heißt das? Allein der Glaube rettet uns. Und wir brauchen keine Werke dazu tun, ja, sondern allein der Glaube macht uns gerecht vor Gott, gibt uns das Heil. Und jetzt lese ich schon mal einen Satz vor aus unserem Text, und da werden Sie sehen, was schwierig ist. Ihr seht, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird. Und nicht aus Glauben allein. Und der Luther hat gesagt, allein aus Glauben. Da stimmt was nicht. Eine ganz schwierige Sache. Also, was ist jetzt? Werden wir aus Werken gerecht? Müssen wir also etwas dazu leisten? Und wir müssen so gucken wie die Muslime im Laufe unseres Lebens, dass wir möglichst viel gute Dinge getan haben. Und dann werden wir vielleicht gerecht, wenn es langt. Oder ist es wirklich so, dass der Glaube, dass allein, dass wir das annehmen, was Jesus getan hat, dass das uns gerecht macht und kein Werk? Was gilt jetzt? Ich möchte dem noch eins draufsetzen. Wir müssen die Bibel ja manchmal von hinten lesen, und das wollen wir heute Abend tun. Der Martin Luther hat dann übrigens natürlich auch diese Texte im Jakobus gelesen, auch diesen Text. Und dann hat der Martin Luther gesagt, also, das ist eine Strohne-Epistel. Das hätte ich eigentlich am liebsten, dass das gar nicht in der Bibel drin steht. Jetzt machen wir alles, das schieben wir ganz hinten hin. Ja, und deshalb ist in der Lutherbibel der Jakobusbrief relativ weit hinten, weil der Luther gesagt hat, das ist eigentlich apokryph. Ja, später hat er das ein bisschen anders dann noch gesagt, aber er ist mit dem nicht zurechtgekommen. Und ich verstehe ihn. Bis heute kommen die Kommentatoren nur sehr schwer zurecht. So, aber jetzt gehen wir ins allerletzte Buch, mit dem er auch Schwierigkeiten hat, weil er gesagt hat, das ist auch wieder nicht so leicht zu verstanden. Hat er ja recht mit der Offenbarung. Offenbarung 20, Abvers 11, damit möchte ich beginnen. Da lesen wir, also die Rede ist vom Weltgericht. Und wir müssen ja wirklich vom Weltgericht mal ausgehen und testen, ja, wie wird man denn jetzt gerecht? Spätestens da muss es ja dann drinstehen, wenn es so, ich sage mal, ganz zum Schluss kommt und die Entscheidung getroffen wird, wer kommt jetzt in das Reich Gottes und wer nicht. Ich lese, was Johannes gesehen hat. Er schreibt, und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Da haben wir es. Also da findet ein Weltgericht statt, oder das Weltgericht findet statt, und nach was wird gerichtet, wird Bücher aufgetan, und da wird guckt, da steht über der Albrecht Wandel drin. Was hat der für Werke getan? Hält sich ja spannend. Und das Meer gab die Toten heraus, und die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Wenn ich hier am Ende wäre, dann wäre das relativ frustrierend. Dann müsste ich Sie fragen, wie steht denn Ihre Bilanz momentan? Haben Sie genug gesammelt? Und ich müsste mich natürlich zuallererst fragen, habe ich genug getan? Langt's? Was steht wohl über mich in diesen Büchern bezüglich meiner Werke drin? Da steht übrigens nicht drin, dass nur die guten Werke da aufgeschrieben wurden. Gell? Die Werke, genau. Man ist ja zu allerhand fähig. Wenn hier dieser Text zu Ende wäre, ich glaube, ich wäre verzweifelt. Aber es geht weiter. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und jetzt kommt der allerwichtigste Satz. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens. Der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Also da werden die Werke aufgetan, gell? Und da werden alle gerichtet nach den Werken. Ich bin der tiefen Überzeugung, da werden auch die Menschen gerichtet, die gar nicht Christen waren, die gar nicht geglaubt haben. Ihre guten Werke kommen zur Geltung, das glaube ich ganz bestimmt. Aber sie gehen dennoch verloren. Denn nur wer im Buch des Lebens geschrieben ist, und in dieses Buch kannst du dich nicht eintragen durch deine Werke, nur wer in diesem Buch des Lebens geschrieben ist, darf ich so sagen, wie es die Altvorderen gesagt haben, der kommt in den Himmel. Der ist gerettet. Und das müssen Sie jetzt sozusagen mal abspeichern, wenn wir uns in den Jakobusbrief hinein vertiefen. Ja, dass wer im Buch des Lebens geschrieben ist, und das ist das Allerwichtigste, wir kommen rein, über Jesus. Über Jesus kommt man in dieses Buch. Wer da geschrieben steht, der kommt in den Himmel, der ist gerettet. Aber die Werke spielen dennoch eine Rolle. Und der Protestantismus hat es falsch gemacht. Wir haben die Werke ganz weit weggeschoben. Und haben gesagt, Werke ist gar nicht wichtig. Hauptsache man glaubt. Und da ist viel Trägheit in den Protestantismus eingekehrt. Und auch viel Leichtfertigkeit. Dass man so auf die leichte Schulter genommen hat. Naja, ich bin ja gerettet, was muss ich doch gute Werke tun. So, jetzt lesen wir aber mal unseren Jakobusbrief, das ist Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Ich mache so, dass ich erstmal den kompletten Text lese und dann gehen wir so Vers für Vers durch. Ah, ich muss noch etwas sagen. Wir haben es hier mit dem vermutlich ältesten Buch des Neuen Testaments zu tun. Also nicht die Evangelien und nicht der Paulusbrief oder die Paulusbriefe sind das älteste Buch, sondern das älteste Buch ist der Jakobusbrief. Gerhard Meyer, Sie werden ihn wahrscheinlich alle kennen, hat den neuesten Kommentar darüber geschrieben, wissenschaftlicher Kommentar, wunderbar, das Beste, was es über Jakobus gibt. Gerhard Meyer sagt, er nimmt an, dass er nicht später wie 40 nach Christus geschrieben wurde. Das ist dermaßen nah an der Auferstehung. Was ist da eingetreten? Da war auch, Jesus hat alles für uns getan und das Buch wurde an Juden geschrieben, Jakobusbrief. Und jetzt gab es da Leute, die haben gesagt, ja, alles getan ist, dann können wir ja die Hände in den Schoß legen. Und das hat der Jakobus beobachtet. Also Jakobus hat vermutlich einen Missbrauch des Glaubens, eine falsche Sicherheit beobachtet. Es dürfte etwa so gewesen sein wie im Protestantismus. Zu dem ich mich sehr dazu fühle, dass ihr jetzt denkt, dass man gesagt hat, naja, wenn Jesus alles getan hat, brauchen wir eigentlich nichts mehr durch. Ja, können wir fröhlich sein, machen wir jeden Tag Lobpreis und das Land. Und jetzt kommt der Jakobus und sagt, jetzt muss ich euch mal da, jetzt müssen wir euch mal sagen. Und dann schreibt er diesen seelsorgerlichen Brief. Es ist im Gegensatz zum Paulus, zu den Paulusbriefen, das sind oft lehrmäßige Briefe. So ist der Jakobus ein Seelsorgebrief. Da spricht der Seelsorger. Also, jetzt lesen wir es. Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Was hilft's, liebe Brüder? Sind die Schwestern auch gemeint? Gibt im Griechischen nur ein Wort. Brüder, das gilt auch, das heißt auch Geschwister im Griechischen. Was hilft's, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Da werden wir schon mal eingeordnet, gell? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Was meinst du? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ich gebe euch zwar nichts, aber könnt euch ja trotzdem wärmen und sättigen. Ich teile euch den Segen Gottes aus, den Frieden. Das ist das Land der hier, oder? Und die schnattert und der nickt nur der Magen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube. Wenn er nicht Werke hat, ist er tot in sich selber. Und jetzt kommt die nächste Situation. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Das könnte ich sagen. Ich habe Glaube, unterrichte an der Bibelschule. Alles wunderbar. Aber ich tue nichts. Meine Frau, die tut was. Ja, die ist missionarisch unterwegs, kümmert sich um Kinder, deren die Mutter gestorben ist und so. So. Jetzt ergänzen wir uns doch gegenseitig. Das lernt doch, wenn meine Frau Werke tut und ich den Glauben habe und der Schwätzer bin. Wir ergänzen uns, ist alles im Butter. Halt. Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Zeig mal deinen Glauben. Kannst du gar nicht. Geht doch gar nicht. Ich sehe euch nicht an, wer gläubig ist und wer nicht gläubig ist. Wenn ich euch sage, jetzt zeigt mal, hebt mal jeder seinen Glauben hoch. Sag mal, was will ich? Wie soll ich das machen? Geht doch gar nicht. Aber wenn ich sage, zeigt mal, was ihr heute an guten Werken getan habt. Erzähl doch mal. Da könnt ihr erzählen, gell? Also versteht ihr? Das ist hier genau gesagt. Zeig doch deinen Glauben. Kann ich nicht. Zeig deine Werke. Kann ich. Wenn ich Werke getan habe. Das ist das, was der Jakobus sagt. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Jetzt kommt die nächste Stufe. Da sagt einer, ich habe das Glaubensbekenntnis. Kenne ich auswendig. Shema Israel. Adonai Elohim. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, aber das ist das Glaubens, das hier zitiert wird. Das ist das Glaubensbekenntnis der Juden. Ja? Ich kann das aufsagen, auswendig, mit zu den Augen. Langt das nicht, wenn es Glaubensbekenntnis kann. Das sagt doch alles. Das sagt doch, dass ich glaube, oder? Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch. Und zittern. Der Glaube an Gott, wie man heute sagt, gell, man spricht das Englisch aus, heute. Der Glaube an Gott, den haben auch die Teufel, die Dämonen, Daimonios steht da drin. Das ist noch überhaupt kein Kennzeichen, dass jemand gläubig ist, wenn er sagt, ich glaube an Gott. Willst du nun, das war jetzt die Argumentation, das waren die Argumente, die immer gebracht haben, unter Jakobus sagt, guck mal, das kommt unter euch vor. So argumentiert ihr. Das ist eure Meinung. So versucht ihr, eure Nichtwerke zu rechtfertigen. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Was sagst du denn jetzt dazu, nach dieser Argumentation? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mit dem bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Wieso kommt die jetzt mit Abraham und mit Isaak und dass dessen Abraham gerecht gemacht hat? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Vollendet worden, könnte man auch sagen. So ist die Schrift erfüllt worden, die da spricht. Jetzt kommt was ganz anderes. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Moment, vorher hat er doch gesagt, der Abraham ist durch Werke gerecht geworden. Und jetzt sagt er auf einmal, durch Glauben ist der Abraham gerecht geworden. Ich habe an diesem Zeitpunkt gar nichts mehr geblickt und war ein bisschen sauer auf das Sven. Aber das geht ja noch weiter, die ganze Sache. Und er wurde ein Freund Gottes genannt, der Abraham. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Das ist der Spitzensatz. Das ist der schwierigste Satz im Neuen Testament, sagen manche Ausleger. Und sie kommen bis zum heutigen Tag nicht zurecht mit diesem Satz. Ich habe Kommentare gelesen von noch lebenden Professoren in Tübingen, die kommen mit diesem Satz nicht zurecht. Haben ein ganzes Leben über diesen Satz gearbeitet. Und über Paulus. Weil die sagen, das widerspricht doch dem Paulus. Und das heißt, der Jakobus hat gegen den Paulus geschrieben. Der hat nur im Jahr 40 geschrieben, da war von Paulus noch nicht viel da. Also schon körperlich, aber der war da noch nicht im Glauben und schon gar keine Briefe geschrieben. Da war noch gar nichts Paulus. Jetzt geht es aber weiter. Also, desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Was hat sie denn zu tun? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich sage es für uns etwas verständlicher, da wird es Ihnen klar. Wenn der Glaube ohne Werke da ist, ist es wie wenn ein Mensch hirntot ist. So wird man heute sagen. Der Glaube ohne Werke gleicht einem Menschen, der hirntot ist. Da funktionieren noch die Organe, kann man auch entnehmen, gell? Ist klar, so zu deiner Seite. Und so. Aber der Mensch, der wird nie mehr lebendig werden, ist eigentlich schon tot. Also Sie merken, ein richtig schwerer Text. Jetzt gucken wir mal, was man da aus dem Text macht. Ich muss mal schön auf die Uhr gucken. Also, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Was würden wir auf diese Frage antworten? Für uns persönlich. Gehen wir mal davon aus, der Glaube allein rettet nichts, sondern es müssen Werke dazukommen. Und wenn keine Werke dabei sind, dann ist der Glaube tot, nichts nütze. Wie geht es Ihnen mit diesem Satz? Das müssen wir jetzt nicht laut sagen, aber mal so diese Antwort uns selber zu geben. Ich möchte es ruhig ein bisschen persönlich meinen. Ich habe an diesem Zeitpunkt echt überlegt, was mache ich eigentlich an Werke? Ich erzähle jeden Tag ziemlich fromm und lehre viel und arbeite viel in der Bibel und sage, wie man die Bibel auslegt. Aber wissen Sie so, die Werke, die hier gemeint sind, das ist nicht, dass ich ein paar Studenten helfe, die Bibel zu verstehen oder dass ich fromme Worte mache oder einen Vortrag in Denkendorf halte. Das sind nicht die guten Werke, sondern das sind ganz praktisch die guten Werke, wenn jemand Hunger hat, dass ich ihm was zum Essen gäbe und wenn jemand keine Wohnung hat. Es gibt in Deutschland wie viele Wohnungslose? Hey, das ist klar veröffentlicht oder gestern. Eine Riesenzahl. Leute, die keine Wohnung haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, die aber aus im Schwarzwald. Also, wenn ich dem eine Wohnung gäbe, oder wenn ich jemand, der keine Kleider hat, wenn ich ihm Klamotten gäbe, jetzt können wir dann sagen, Gott sei Dank gibt es das bei uns nicht, da brauchen wir uns nicht drum kümmern, also sind wir da wieder gut aus dem Schneider. Ich habe mir echt überlegt, wo habe ich eigentlich gute Werke? Und das hat mich ziemlich in Anfechtung geführt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. An diesem Zeitpunkt war ich nicht sauer auf den Sven, sondern auf mich. Ich habe mir überlegt, was muss ich da in meinem Leben ändern, damit ich gute Werke tue. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und ich habe mich gefragt, wenn das wirklich gilt, dass der Glaube allein nicht rettet, sondern die Werke dazukommen, dann sieht es mit meiner Rettung ziemlich schlecht aus. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Und ich habe mir dann dran gemacht, ehrlich, ich habe mir dann dran gemacht, eine Lösung zu finden. Und habe eigentlich bloß gesucht, dass ich wieder ein Argument habe, dass der Glaube allein rettet. Also ich habe dann gesucht, wer Theologe sagt, der Glaube allein rettet und der Jakobus ist missverständlich oder das muss man aus dem Griechischen anders sehen. Aber ich stand vor dieser, fast möchte ich sagen, vor diesem Gericht, mich selber zu überprüfen. Und da stehen Sie jetzt auch davor. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist, aber das gibt es doch nicht. Ist bei Ihnen schon mal jemand in den Gottesdienst reinkommen? Nackt. Da sagen Sie, das ist ja unethisch, wie der da rumläuft. Ja, zieh aber selber, bevor du kommst. Gibt es das überhaupt? Gibt es überhaupt Arme? Wird das aufgenommen? Da. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich denke an diesen Manager, der brillant im Betrieb dastand, mit Millionen jongliert hat. Aber seine Frau war tief verzweifelt. Denn sie haben von der Bank kein Geld mehr bekommen. Und wir haben durchgerechnet, was die pro Monat noch zur Verfügung haben. 5 Euro. 5 Euro. Die waren bettelarm. Sie hatten ein tolles Haus, tolle Autos. Aber zum Essen konnten sie sich fast nichts leisten. Weil sie bettelarm war. Warum? Weil der Mann kaufsüchtig war. Weil er nicht mit dem Geld umgehen konnte. Im privaten, im Im Geschäftsbereich, großer, erfolgreicher Kerl. Ist aufsichtig und würde da, hätte er besser aufpasst aufs Geld, da hätte er das Problem, muss das Kind rüberziehen, dann hätte er das Problem nicht. Man kann immer sagen, selber schuld. Bei uns ist jeder selbstständig, was schaffen. Ja. Das finden Sie immer, dieses Argument. Aber es gibt Leute, und es wird diese Leute umso mehr in Zukunft geben, die sich nicht einmal das tägliche Brot, die Kleider für ihre Kinder oder eine Wohnung leisten können. Die kommen natürlich nicht in unsere Gemeinde ohne Klamotten, nackt, so wie es hier steht. Aber es gibt bettelarme Leute, und es wird umso mehr noch geben, auch in unserem Land. Hier ist übrigens nicht der ferne Bruder gemeint, für den ich mal so Opfer einlege, für Hilfe für Brüder oder was weiß ich nicht. Der ist nicht gemeint, sondern es ist der Bruder gemeint, neben dem ich sitze im Gottesdienst, mit dem ich in eine Gemeinde gehe. Der ist gemeint. Haben wir da überhaupt einen Blick dafür? Es wird ein Heer von Alten geben. Meine Generation, 1964, der Jahrgang, der so viele Kinder wurden nie in der deutschen Geschichte geboren wie 1964. Die werden dieses Jahr 50. Die werden in 17 Jahren 67, die Leute. In 27 Jahren 77. Wir werden ein Heer von Armen haben. Das ist eine Herausforderung. Aber auch die Menschen, die draußen sind, die Menschen in Syrien, die Menschen, die aus Syrien zu uns kommen, die Geschwister im Herrn, die in den Asylantenheimen wieder bedrängt werden von radikalen Muslimen und die wieder zurückgehen nach Syrien, weil keine Christen in Deutschland ihnen helfen und ihnen das Nötigste geben. Warum müssen die in Asylantenheimen? Warum machen wir nicht die Türen auf für diese Leute? Das sind die Leute, die keine Heimat haben. Das sind diese Leute, die nackt sind. Das sind die Leute, die nichts zu essen haben. Das sind die Leute, an denen wir unsere guten Werke zeigen können. Asyle, die gibt's. Da entscheiden sich die guten Werke nicht am Reden, nicht an den frommen Floskeln. Ah, ich versuche meinen Studenten das beizubringen. Sie glauben es nicht, wie viele fromme Floskeln und Phrasen gedroschen werden. Interessanterweise nicht von älteren Leuten, sondern von jungen Leuten. Ich mache mir dann immer den Spaß und frage, sag mal, was meinst du denn damit? Was meinst du denn damit? Mit deinen Texten, die da in den Liedern sind. Und die wenigsten können es mir erklären. Wenn es dann in Englisch ist, können sie es noch weniger erklären. Also, verrückte Geschichten. Der Friede sei mit dir. Ja, was meinst du denn damit? Was fängst du denn damit an, wenn du Hunger hast? Der Herr segne dich. Ich werde nachher noch was zum Säge sagen. Der hat gesagt, ich soll das Säge sprechen. Und das geht in diese Richtung, gell? Ich will es nur vorwarnen. Was meinen wir damit, wenn man sagt, der Herr segne dich? Gib ihm 5 Euro, dass er sich eine neue Jeans kaufen kann, oder 50 Euro. Das hilft ihm. Das hilft ihm. Aber nicht diese frommen Floskeln, sagt der Jakobus. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Gustav Werner, Sie kennen ihn. Gustav Werner hatte dieses Wort geprägt: Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Das ist auch nicht ganz richtig. Der Gustav Werner ist auch, muss man so nennen, wie er war, Sozialreformer halt. Aber es ist für uns ein wahrer Satz dran. Ja. Wenn wir fromme Phrasen dreschen, wenn wir vielleicht tolle Gebete sprechen, ja, ich gehe so weit, wenn wir sogar regelmäßig die Bibel lesen und es fehlen die Werke, dann ist das, als würden die Leute und würden unsere Geschwister uns wahrnehmen als Tote, weil nicht deutlich wird, ja, was fließt denn aus diesem Glauben, was fließt denn aus diesem Bibellesen, was fließt da raus? Wo wird es konkret? Zeig mir es doch. Wo wird das, was du liest und was du glaubst und was du hoffst, wo wird es denn konkret? In deinen Werken. Und damit hängt natürlich die Frage zu, wozu leben wir in dieser Welt? Leben wir in dieser Welt, um so zu leben wie alle anderen? Oder leben wir in dieser Welt, um einen Kontrast zu bieten? Die ersten Christen, das waren Leute, die haben anders gelebt. Und genau durch dieses andere Leben haben die Heiden in dieser Umgebung nach, wieso bist du eigentlich so? Sie waren Kontrastgesellschaft. So hat es ein Professor aus Tübingen ausgedrückt, Gerhard Lohfing. Sie waren in ihren Werken Kontrastgesellschaft. Wo zeigst du Werke, die anders sind wie das Handeln, das alle Menschen haben? Wo bist du Kontrast? In Denkendorf oder wo immer du herkommst. Aus Ruhid haben wir auch Leute da, gell? Ja. Ja, ich hab schon gesehen. Wo bist du Kontrast? Lebst du Kontrast? Wenn das nicht deutlich wird, dann ist das, als wärst du ein toter Christ, nicht wahrnehmbar. Aber es wird jemand sagen, jetzt kommt das andere Argument, jetzt greift ein anderes Argument auf, aber es wird jemand sagen, du hast Glaube, ich habe Werke. So können wir uns doch teilen. Ja? Wir haben Diakonie und die macht für uns alle die Werke und jetzt können wir zufrieden sein. Jetzt können wir wieder so ins Kämmerchen gehen und unserem Glauben frönen und müssen keine guten Werke tun, weil Diakonie macht ja alles. Da können wir dann sagen, nein, die waren ein bisschen wenig mit Verkündigung und wenig mit Glauben und so, aber wenigstens machen sie gute Werke und wir machen den Glauben und dann passt es wieder. So ist das nicht gemeint, sagt der Jakobus. So ist es nicht gemeint, dass wir Arbeitsteilung machen. Die einen glauben, die anderen schaffen. Sondern das gehört zusammen. Und er spitzt das noch zu und sagt, zeig mir mal deinen Glauben. Ich habe es vorhin schon mit Ihnen versucht, da durchzuspielen. Zeig mir doch mal deinen Glauben. Präsentier ihn mir auf einem Tablett. Wie kann man eigentlich Glauben sichtbar machen? Geschieht das mit einem Glaubensbekenntnis? Ich bin immer erstaunt, wenn man so, wir haben mal in der Kirche, ich bin ja vom Christusbund, wir haben ein bisschen Parallelstruktur, sage ich mal. Aber auch bei Taufen oder bei Konfirmation, wenn da alles das Glaubensbekenntnis sage, ich bin völlig überrascht. Also, wenn das ehrliche Menschen wären, dann müsste mindestens statistisch 95% schweigen. Dürfen gar nichts sagen. Oder andersherum, wenn die das anschauen, wenn der Glaube durchs Glaubensbekenntnis sichtbar wird, dann ist das ein frommer Haufen. Ich war schon bei 2 Konfirmationen in Denkendorf, gell? Aber was muss das Denkendorf ein frommes Dorf sein? Die Kirche war brechend voll. Und alle haben das Glaubensbekenntnis gesagt. Ich weiß gar nicht, was hier hinten in Denkendorf. Ein frommer Haufen. Und sie wissen natürlich selber, dass das nicht so ist. Dass das Glaubensbekenntnis ja überhaupt nichts aussagt, ob jemand glaubt oder nicht. Dem Gläubigen ja, aber wie erkennen Sie, wer es jetzt ernst meint? Kriegt man das am Puls raus? Oder, ich weiß nicht, stehen dem die Haare zu Berge, der es ernst meint, oder der es nicht ernst meint? Oder wie testen Sie den Glauben? Sagt doch Jakobus, zeig doch mal deinen Glauben. Und er weiß natürlich, dass die Antwort ist, nein, das kann ich nicht. Wenn keine Werke da sind. Und dann sagt er, ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Liebe Freunde, Glaube wird sichtbar. Glaube kann und muss sichtbar werden. Und nur in den Glaubenswerken, wir haben ja das, gell? Nur in den Glaubenswerken wird deutlich, wer wirklich glaubt. Und ich muss dann mich fragen, wird an meinem Lebensstil, wird da sichtbar, dass da Glauben vorhanden ist? An dieser Stelle war ich wieder sehr nachdenklich. Ich sage es Ihnen ehrlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wann ist das letzte Mal, darf ich ganz persönlich werden, wann ist bei dir das letzte Mal dein Glaube durch ein Werk sichtbar geworden? Und zwar ein Werk, das elementar Menschen geholfen hat. Wo sie gesagt haben, stell dir kostenlos eine Wohnung zur Verfügung. Komm, sitz her, darfst essen. Wissen Sie, was wir im Scharnhäuser Park beobachtet haben, unsere Studenten? Da sind Scharnhäuser Park, Sie kennen es, gell, da waren 10.000 Leute angesiedelt. Und da kam in den Jugendraum, zum Jugendabend, kamen so eine richtige Meute, Teenager, Jungs. Und im Jugendraum, da gibt es Cola, das kostet ein bisschen was, und dann gibt es Wasser. Und diese Jungs haben Wasser gesoffen, das war eine Mischung. Cola haben sie links liegen lassen. Aber Wasser, das in Unmengen Wasser in sich hineingeschüttet. Es hat unsere Studenten gesagt, mal angesprochen, sag mal, wieso trinkst du so viel Wasser? Und dann hat er erklärt, warum er so viel Wasser trinkt. Der hat gesagt, ich werde morgens um 8 Uhr aus dem Haus gejagt, ohne Geld. Und ich darf abends vor 9 Uhr nicht mehr nach Hause kommen. Und dazwischen habe ich nichts, kein Essen, kein Trinken, nichts. Ich darf auch nicht nach Hause kommen. Was weiß ich, ist die Mutter mit ihrem Lover da irgendwo. Die haben wirklich nichts zu essen. Und jetzt sind die in den Jugendraum gekommen, vom Christusbund, da im Parkhaus. Und da haben sie gewusst, da gibt es Wasser zu trinken und da ist eine warme Stube. Und da können wir vielleicht auch Kickerspiele und was weiß ich. Jetzt kommen wir da hin, da kriegen wir jetzt Wasser. Letztes oder vorletztes Jahr passiert. Nicht irgendwann in grauer Vorzeit. Wir haben jugendliche Kinder, die haben nicht mal einen Schluck Wasser in der Kurve. Helfen wir denen praktisch? Helfen wir denen praktisch? Oder sind wir nur Schwätzer, die sagen, die Mutter soll daheim bleiben und für ihre Kinder sorgen? Da ist dem Kind nur lang nicht geholfen. Ganz elementar. Wo wurde bei dir in solchen elementaren Hilfen für deine Mitmenschen und vielleicht sogar für deine Brüder und Schwestern dein Glaube sichtbar? Glaube kann sichtbar werden, sagt Jakobus. Glaube zeigt sich. Die Lebenspraxis, die ist wie ein Fenster, durch das der Glaube sichtbar wird. Fast möchte ich sagen, das ist das einzige Fenster, wie der Glaube sichtbar wird. Und jetzt kommt die nächste Stufe. Also der bringt ja immer ein Argument nach dem anderen. Du glaubst, dass Gott einer ist. Jetzt kommen wir mit Glaubensbekenntnis. Du glaubst, dass Gott einer ist. Glaubensbekenntnis ist so wichtig. Das jüdische Glaubensbekenntnis. Du tust recht, das ist okay. Glaubensbekenntnis ist wichtig. Ich finde es wunderbar, wird viel zu wenig über das Glaubensbekenntnis gesprochen. Wir haben das Problem, dass Bibelschüler, also jetzt nicht unsere natürlich, klar, nee, Missionsleiter berichten mir, da wird an der Aussendungsgottesdienst wird das Glaubensbekenntnis aufgesagt. Und die auszusendenden Missionare stehen da und können es nicht. Das kenne ich mir blind. Immer gelernt. Konfirmation, Katechismus, gell? Also es ist wichtig. Aber ich erlebe auch immer mehr, wie genau das Glaubensbekenntnis ist. Ich glaube an Gott. An Gott. Das heißt noch gar nichts. Ich sage es mal als Historiker. Das bedeutet, ich glaube an den germanischen Gott. Gott ist nämlich der Sammelbegriff für den obersten germanischen Gott, so wie Allah im Islam das ist. Und unsere Vorväter, die haben nur eines gemacht, die haben den Begriff, den sie für ihren Gott, für ihren germanen Gott hatten, den hatten sie für den Gott der Bibel angewendet. Ja, das müssen wir auch manchmal bedenken, wenn wir sagen, naja, also Allah, das darf man nicht, zu Gott darf man nicht Allah sagen. Müssen wir nachdenken. Wir sagen Gott zu Gott. Und das ist der germanische Begriff. Das ist die germanische Gottheit. Ja? Da kann ich alles einsetzen. Für Gott kann ich alles einsetzen. Aber für Jesus kann ich nicht alles einsetzen. Und für Jesus Christus schon gar nicht. Es werden Ihnen viele zustimmen. Viele junge Leute beten auch zu Gott. Und reden von Gott. Lasst uns doch wieder von Jesus reden. Lasst uns wieder reden von unserem himmlischen Vater. Das ist einzigartig. Das gibt es sonst nirgends. Das ist unser Bekenntnis. Gott, das sagen auch die Dämonen. Die glauben auch an diesen Gott. Und sie zittern. Dieser Glaube an Gott führt zu einer Furcht vor diesem Gott. Weil es der Heilige, weil es der allmächtige Gott ist, weil es der Gott ist, der richten wird. Und das wissen die Dämonen. Und deshalb zittern sie. Willst du aber erkennen, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Bis jetzt ist es ziemlich frustrierend, finde ich. Und jetzt fragt er Jakobus, willst du echt wissen, wie es sich verhält? Willst du es wissen? Wenn du es nicht wissen willst, lies nicht weiter oder geh jetzt aus dieser Veranstaltung. Dann brauchst du es halt nicht. Und wir merken, wie seelsorgerlich das ist. Er sagt, ich zwing's dir nicht auf. Aber ich möchte dir jetzt in der Folge, nachdem diese Argumente abgearbeitet sind, ich möchte dir in der Folge sagen, wie es sich wirklich verhält. Willst du es wissen? Im Hebräischen, und wir gehen hier eigentlich vom Hebräischen aus, obwohl es in Griechisch geschrieben ist, aber im Hebräischen ist immer, wenn ich etwas weiß, wenn ich eine Erkenntnis habe, dann bedeutet das nicht, dass ich sage, naja, jetzt weiß ich es, aber ich mache jetzt da nichts draus. Im Hebräischen ist es so, dass Erkenntnis immer verpflichtet, es auch zu tun. Also wenn jetzt die Antwort lautet, ja, ich will es wissen, ich will diese Erkenntnis, ich will jetzt die Lösung haben zu dieser Frage, dann bedeutet das, wenn du mir das sagst, wie sich wirklich verhält, dann will ich auch das tun. Dann verpflichte ich mich bereits, bevor ich es weiß, dass das, was du mir sagst, ich auch tun werde. Jetzt haben Sie vorher noch gedacht, naja, ich will es eigentlich schon wissen, aber wenn das dann die Konsequenz hat, dass wenn ich es weiß, ich das auch umsetzen muss, dann weiß ich nicht, ob mich das interessiert. Weil das könnte gravierende Konsequenzen in Ihrem Leben haben. Und zwar egal, welchen Alters Sie sind. Also jetzt gehen wir davon aus, Sie möchten es wissen. Willst du aber erkennen, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und jetzt kommt eigentlich ein Schlüssel zu dieser ganzen Sache. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte? Jetzt müssen wir mal überlegen, wann hat er denn den Isaak geopfert? Ich gebe Ihnen die Lösung. Die Opferung Isaaks, die steht in 1. Mose 22. Und wo ist der Abraham gerechtfertigt worden? Wo ist er gerecht gemacht worden oder wann? Das war weit, weit vorne. Das ist in 1. Mose 15 gewesen. 1. Mose 15. Da ist also eine ganz große Spanne dazwischen. Ich sage Ihnen, wie viele Jahre, das sind ungefähr 25 Jahre dazwischen. Also diese Stelle, die wir nachher haben, aber Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dieser Satz steht in 1. Mose 15, Vers 6. Und dann ist dieses Leben, dass er ausgezogen ist, dass er nach Ägypten ist, dass dann Ismael geboren ist und dass dann letztlich dann doch der Isaak geboren ist und dass er Isaak aufnimmt und dann sind wir Kapitel 22 angelangt. 25 Jahre sind dazwischen. Gerechtfertigt wurde er durch den Glauben. Als er den Isaak geopfert hat, da ist dieser Glaube gereift gewesen. Da ist dieser Glaube bewährt gewesen. Da hat sich dieser Glaube gezeigt. Nirgends wurde der Glaube Abrahams so sichtbar wie bei der Opferung Isaaks. Da muss dieser Abraham den Isaak opfern. Und er weiß, ich glaube es immer noch, dass aus diesem Isaak ein großes Volk hervorkommt. Das Volk der Verheißung. Auch wenn ich ihm die Gürtel durchschneide und ihn auf dem Opferaltar verbrenne. Ich glaube trotzdem. Was für ein reifer Glaube. Und er kriegt den Auftrag von Gott. Menschlich würde er sagen, das kann nicht sein. Aber er hat so viel an Glaube gelernt. Sein Glaube hat so viel Konsequenz in diesen 25 Jahren gehabt, dass er sagt, und jetzt tue ich sogar dieses Wort. Und glaubt, dass Gott trotzdem ans Ziel kommt. Das gereifte Glaube. Das sind die Glaubenswerke. Zum gerettet wurde er in Kapitel 15, wenn man so sagen darf, jetzt übertragen. Aber über diese Zeit ist ein reifer Glaube draus geworden, der geprägt war von Werken. Übrigens auch vom Scheitern. Sie kennen ja die Geschichte, also dass seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat, bloß weil der Vater die halt gut ausgesehen hat, und der Frau hätte sie für seinen Haaren brauchen können. Ja? Also, sag ich halt, bist mal Schwester. Waren auch nicht ganz falsch, war es eine Halbschwester. Ja. Aber, verstehe, da waren Glaubenswerke dazwischen. Das hat sich entwickelt, das ist ein Prozess. Erinnern Sie sich noch? Wenn Sie allein aus Glauben gerettet wurden, was Sie verstanden haben, was Jesus für Sie getan hat. Wo Sie diese Tat Jesu, das Werk Jesu angenommen haben und durch das Werk Jesu gerettet worden sind. Wissen Sie noch, wann das war? Wissen Sie es? Bei mir war es mit 16 Jahren unter in Esslingen in der Eberhard-Bauer-Halle. Brüderbund-Treffe. Nicht in der Halle direkt, aber daheim anschließend. So. Das ist in der Zwischenzeit 34 Jahre her. Bei Abraham war es nur 25. Und dann war er so reif, dass er sogar seinen Sohn loslassen konnte. Wie ist ihr Glaube gereift? Wie ist ihr Glaube zu Werken geworden? Wie wurden die Werke sichtbar in ihrem Leben, seit sie Jesus als ihren Herrn angenommen haben? Ist da auch so eine Entwicklung deutlich? Oder müssen Sie sagen, naja, mein Leben hat sich jetzt nicht arg viel anders geändert. Ich bin zwar zu einer frommen Schwätzer geworden, also ich, ja, ich bin zwar zu einer frommen Schwätzer geworden, aber so die guten Werke, hat mir meine Kinder zu Weihnachten was geschenkt. Also ich habe schon ein bisschen mehr. Wenn das jetzt denken, ich bin da eine ganze Blindschleiche. Man versucht sich ja dann doch zu rechtfertigen. Aber einfach mal nachdenken. Was war denn seither? Was war seither? Ist der Glaube sichtbar geworden? Wie bei Abraham. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Und zwar nicht an diesem Anfangspunkt, sondern über sein ganzes Leben in diesen 25 Jahren. Dieses gerechtfertigt, das steht bei mir drin, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt geworden. Das gerechtfertigt kann man in zweierlei Weise übersetzen. Gerecht geworden, das heißt, ist er gerettet worden? Oder man könnte genauso sagen, ich versuche es jetzt anders zu übersetzen, Abraham, unser Vater, aus Werken der Glaube, die Gerechtigkeit des Glaubens deutlich geworden. Später kann man es noch ein bisschen besser übersetzen. Also ist er gerettet worden oder hat sich die Rettung gezeigt in den Werken? Und das ist ein Unterschied. Ein Glaube, der sich über 25 Jahre bei Abraham nicht gezeigt hätte, wäre ein toter Glaube gewesen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, Gott hätte gesagt, na suche mir jemand anders. Suche mir jemand anders. Wenn das bloß so ein Kopfglaube ist, nur so ein Schwätzerglaube, ja, brauche ich die nicht, suche mir jemand anders. Ich brauche jemanden, dessen Glaube konkret wird und dessen Glaube im Kontrast zu seinen Mitmenschen lebt. Wie ist dein Glaube sichtbar geworden? Du siehst, dass der Glaube, Vers 22, mit seinen Werken zusammenwirkte, da haben wir's. Also der Glaube ist entstanden, aber dann mussten die Werke dazukommen. Die Werke hat, der hat nicht Werke getan, damit er gerettet ist, sondern er hat Werke getan, weil er gerettet ist. Nicht, dass er gerettet wird, sondern weil er gerettet ist, tut er die Werke. Und das ist der gravierende Unterschied. Und der Glaube durch die Werke vollkommen gemacht wurde, voll gemacht wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, und jetzt kommt tatsächlich dieser Punkt, an dem Abraham zum Glauben gekommen ist. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Da wird nochmal ein anderer Aspekt angesprochen. Die Bibel sagt, Glaube wird im Werk konkret. Und wenn der Glaube nicht in den Werken konkret wird, dann bedeutet das Gott verunehren. Es herrscht heute so die Meinung, wir ehren Gott, wenn wir Lieder singen, wenn wir Lobpreis machen. Nichts gegen Lobpreis, ich singe tierisch gern. Nicht immer das Gleiche, auch nicht immer die gleiche Melodie. Ich habe der Wechsel gern, ich höre mal gregorianische Gesänge an und Sunshine Radio, das sind Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Wer kennt Sunshine? Aha, so jemand sind Sie. Also beim Autofahren, wenn Sie am Einschlafen beim Autofahren sind und dann Sunshine reintun, das beamt so richtig. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, jetzt tue ich die Ohren anlegen. Also das ist absolut halt technische Musik. Techno oder House oder ähnliches. Ich höre das beim Autofahren. Also gregorianische Gesänge und breites Spektrum. In der Gemeinde kriege ich nur ein kleines Spektrum. Ich weiß nicht, immer die gleiche Melodie. Aber wir meinen, wir ehren Gott, indem wir Lieder singen. Nein. Wir ehren Gott, indem wir Werke tun. Da ehren wir Gott. Indem wir Gehorsamswerke tun. Aber das ist ein bisschen unpopulär, oder? Das ist ein bisschen unpopulär. Aber die Umkehr ist genauso. Wir verunehren Gott. Wenn wir keine Werke tun, wenn wir nicht gehorsam sind, dann verunehren wir Gott. Und dann kannst du gregorianische Gesänge singen oder dann kannst du Lobpreis machen. Das nützt überhaupt nichts. Das ist das Geblatt der Lieder dann. Und wenn es noch so schön ist. Wo kommt in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten die Konkretion dieser Sache vor, dass gesagt wird, so, und jetzt nehmen wir uns dieses Werk vor. Und jetzt sage ich euch als Verkündiger, das tut ihr nächste Woche. Wisst ihr, wie das, der Spener, der war ja in dieser schwierigen Situation. Gell? Der Spener hat ja immer im Gottesdienst predigt, Philipp Jakob Spener in Frankfurt. Und dann hat er gesehen, die Leute, das berührte gar nicht. Manche hat er interviewt und er sagt, du, wie geht's dir jetzt? Ich habe da gepredigt. Und er sagt, ich weiß überhaupt nicht, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Der Spener ist fast verzweifelt. Und dann hat der Spener die pfiffige Idee gehabt. Und hat gesagt, jetzt geht ihr mal nicht in die Kneipe anschließend. Der Gottesdienst hat so das Kneipenleben so kurz unterbrochen. Das war Pflicht, man musste in den Gottesdienst gehen. Der Spener hat gesagt, jetzt lade ich euch in mein Pfarrhaus ein. Darf kommen, wer will. Und wir machen uns Gedanken, wie leben wir das? Das, was ihr gehört habt und was ihr vielleicht nicht verstanden habt. Und wo ihr euch fragt, wie machen wir das jetzt im Alltag? Das besprechen wir im Pfarrhaus und dann sagen wir so, und jetzt machen wir es. Und am nächsten Sonntag gehen wir wieder in den Gottesdienst und anschließend treffen wir uns und dann machen wir zwei Dinge. Dann erzählen wir, wie wir es gemacht haben und überlegen wir uns, was wir in der nächsten Woche machen. Super, oder? Und ich habe das schlicht gemacht. Da sind Werke draus entstanden. Frankische Anstalten zum Beispiel. August Hermann Franke. Ja, das war so einer. Der hat es auch, den hat es bewegt. Da ist der Pietismus draus entstanden. Was sind da für Bewegungen entstanden. Da ist auch eine Werkgerechtigkeit daraus entstanden. Das weiß ich auch. Ich bin ja Pietist. Aber das Anliegen war genau richtig. Ich sitze nur nicht im Gottesdienst, um das Glaubensbekenntnis zu sagen, eine Predigt anzuhören, die dann nicht zur Tat wird, sondern ich überlege mir, wie mache ich das? Wie setze ich das um im Alltag? Wie helfe ich den armen Kindern, die da auf der Straße leben? Gehen Sie mal in die Klettpassage und achten Sie mal drauf, wie viele Kinder da leben, Jugendliche. Also das ist dieses Überlegen, wie kann man das umsetzen in die Tat. Nochmal, wir tun nicht gute Werke, damit wir gerettet werden. Sondern wir tun gute Werke, weil wir gerettet sind. Jetzt kommt dieser Spitzensatz. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und jetzt wollen wir mal hilfreich. Jetzt muss ich nämlich noch was zeigen. Wir denken nämlich griechisch. Das Hebräische denken ist völlig anders. Griechisch bedeutet, sie denken, da ist der Glaube und die Werke. Und entweder ich werde durch Glauben gerecht oder durch Werke. Aber das widerspricht sich irgendwie. Man kriegt das nicht in eine Linie. Der Grieche denkt immer Linie, logischer Aufbau. Da ist das und da ergibt sich dieses und da gehen wir weiter. Das ist das, wie auch die Wissenschaft tickt. Muss alles logisch aufgebaut sein. Und wenn es einen Widerspruch gibt, ist das falsch. Das ist eine besondere Art Denkform. So arg lang gibt es die noch gar nicht. Also 300 Jahre. Davor hat man ein bisschen anders gedacht. Und noch früher hat man nochmal anders gedacht. Und in der arabischen Welt denkt man immer noch anders. Die denken nicht einfacher und nicht falscher, sondern die denken einfach anders. Es gibt unterschiedliche Denkmodelle. Und es fällt uns wahnsinnig schwer, außerhalb unseres Denkmodells zu denken. Also semitisch zu denken, so wie die Hebräer zur Zeit Jakobus gedacht haben. Das fällt uns kolossal schwer. Ich versuche es Ihnen mal zu zeigen, wie die gedacht haben. Die denken so. Und jetzt schreibe ich hier drauf, Glaube. Ätzend, ich weiß. Aber der Christ ist zum Leiden berufen. Und da schreibe ich drauf, Werke. Ich habe jetzt Werke aus Versehen kleiner geschrieben, gleich geschrieben. Das liegt nur an meiner Aufregung. Es soll eigentlich genau gleich sein. Was sehen Sie jetzt? Was steht da drauf? Glaube, okay? Sehen Sie sonst noch etwas, was draufsteht? Sehen Sie nichts, gell? Also, gehen Sie davon aus, auf diesem Luftballon steht nur der Glaube. Allein Glaube steht da drauf. Ja? Sie sehen sonst nichts, stimmt's? Also gibt es auch sonst nichts, oder? Ja? Also der Grieche würde jetzt sagen, allein aus Glauben, auf dem Luftballon steht sonst nichts drauf und wenn da was anderes noch käme, das würde widersprechen. Was steht jetzt drauf? Gerade haben Sie doch mal gesagt, Glaube. Wieso sagt es jetzt Werke? Sie hätten vorher gesagt, auf dem Luftballon steht Glaube, allein Glaube drauf. Und jetzt hat sie vollkommen Werke. Ein Widerspruch, also stimmt was nicht. Sagt, würde der Grieche sagen. Jetzt steht wieder drauf, glaube ich. Ja, jetzt gehen wir. Meise, da wird einiges angestoßen. Ja, ganz spannend. So, wenn Sie, ich sage es mal Abraham. Abraham in 1. Mose 15 stand für ihn auf dem Luftballon, den er von Gott bekommen hat. Sie verstehen, was ich meine. Stand drauf Glaube. Und zwar der Glaube allein. Aber im Hintergrund war Werke auch. Auch jetzt sagt Gott, jetzt lernt doch mal das. Jetzt reicht es, wenn du das weißt. Der Glaube allein rette dich. In 1. Mose 22 stand das drauf. Der Abraham war aber Semit, war Hebräer. Und er wusste genau, auch wenn jetzt das Werk dran ist, meinen Sohn zu opfern, der Glaube allein rettet mich. Wenn's, als sie mit der Kreuzestat Jesu konfrontiert worden sind, da haben sie das gesehen, Glaube allein. Und da hat sie gesagt, ich nehme diesen Luftballon, wo Glaube allein draufsteht, den nehme ich an. Und Gott hat gesagt, es langt. Glaube allein rette dich. Und im Laufe ihres Lebens wendet sich das. Und sie merken, mein Glaube hat ja noch eine andere Seite. Nämlich die Seite des Werkes. Das ist trotzdem nur der Glaube, aber die Werke. Und der Jakobus sagt jetzt, wenn du jetzt sagst, nur die Werke, nur der Glaube. Ich habe jetzt keine Nadel mitgenommen, ich habe es mir überlegt, aber ich habe eine Furcht, in einen Luftballon reinzustecken und dass der dann platzt. Wenn es jemand anders machen will, darf er das gerne tun. Ich habe Angst. Ja? Ich habe das noch nie kennen. Oder aufblasen, bis er platzt. Kennen Sie das? Habe ich noch nie kennen. Furcht. Boah, wenn ich das am Geburtstag machen will, bin ich froh, dass ich 50 bin. Also, wenn Sie jetzt in die Werke reinstellen und sagen, das ist doch völlig egal, ich zerstöre jetzt die Werke, ich brauche keine Werke, was passiert dann? Der Platz war der Glaube. Das ist gut, das gefällt mir. Da ist der Glaube futsch. Sie können nicht sagen, ich steche nur in den Glauben rein, in die Werke rein, aber der Glaube, der bleibt noch. Der hängt nonder wie ein verplatzter Luftballon. Und genau das ist das, was der Jakobus sagt. Verstehen Sie es jetzt? Die Hebräer denken mehrdimensional. Und man muss vieles, viele Theologen wollen uns weismachen, in der Bibel sind Widersprüche. Das ist nicht wahr. Das ist ein anderes Denken. Der Bengel, wenn er die Schriften da ins Kloster kommen lassen hat, dem haben sie auch immer gesagt, in der Bibel sind lauter Widersprüche. Da hat er gesagt, das überprüfe ich. Und dann sagt er, ich habe keine nennenswerten Widersprüche gefunden. Und der hat die Bibel studiert wie noch keiner vor ihm. Wie noch keiner vor ihm in der ganzen Geschichte. Also wenn Sie sich das Bild einfach merken, als Sie zum Glauben gekommen sind, war es der Glaube. Und der Glaube allein rettet Sie. Aber hat der Luftballon Ihres Lebens, ist nicht, dass Ihr Leben platzt. Das ist übrigens interessant, dass da Geist drin ist, Luft drin ist. Also das inspiriert mich wieder. Aber hat sich Ihr Leben, hat sich Ihr Glaube auch von der anderen Seite, von der Seite dieser Werke schon gezeigt? Ich habe einen Fehler gemacht, meine den Luftballon kauft denn. Das sage ich Ihnen nur jetzt zum Schluss. Ich bin Schwabe gewesen. Eine ganze Packung Luftballon hätte viel gekostet. Und ich habe, dem Laden konnte man einzelne Luftballon kaufen. Und ich habe gesagt, weiter wie vier brauche ich nicht. Selbst wenn sie noch platzt. Und dann hing da eine Tüte mit Luftballons und die hätte ich kaufen sollen noch. Nein, die sind nicht mit diesen Beirückwehr. Aber das sind Herzluftballons gewesen. Und wisst ihr, wie sie einem, jetzt muss ich Ihnen erzählen, nächstes Mal mache ich es so, ich muss bei der Lade wieder. Ich hätte eigentlich da rein einen Herzluftballon machen müssen und die Liebe Gottes reinschreiben müssen. Und wenn ich dann in die Werke reingestochen hätte und sie den Eindruck gehabt hätten, ihr Glaube platzt, was wäre da rausgekommen? Die Liebe Gottes. Und da wird's rund. Selbst wenn sie jetzt ein Resümee gezogen haben und sagen, Mensch, bei mir sieht es so aus. Weder Glaube noch Werke. Und bei mir müsste man eigentlich neisten, Herr, weil kein einziges Werk sichtbar ist. Wenn Sie jetzt in dieser Situation sind, ich vermute nicht, aber selbst wenn das der Fall ist und bei Ihnen platzt heute Abend vieles, dann denken Sie den nicht vorhandenen Herzluftballon, auf dem die Liebe Gottes, die niemals aufhört, Denken Sie das mit. Das ist was Unbegreifliches, dass die Liebe Gottes selbst dann noch nicht platzt, wenn Ihre Werke alle geplatzt sind. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, du hast das eine Werk getan, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Wie gut, dass das überhaupt nicht an uns gehangen hat. Aber wenn du uns heute mit Jakobus konfrontierst und uns nach unseren Werken fragst, dann stehen wir ziemlich alt da. Und dann weißt du, was in uns vorgeht. Du kennst diejenigen unter uns, die wirklich diese Werke tun, getan haben in ihrem Leben und noch dabei sind. Ich danke dir sehr herzlich für diese Leute unter uns. Ich möchte aber auch für die bitten, die jetzt vielleicht eine Kapitulationserklärung unterschreiben mussten, die gemerkt haben, dass da nicht viel an guten Werken ist, sondern viel an egoistischem. Lieber Herr, schenk du eine Herzensänderung. Zeig uns, wo wir gute Werke tun können an unseren Glaubensgeschwistern. Schenk du eine Herzensveränderung. Schenk, dass unser Glaube spätestens ab heute Abend sichtbar wird in diesen Werken. Und ich danke dir so sehr für dieses Wort, dass der Paulus zu uns sagt, dass die Liebe nimmer aufhören wird und dass nichts und niemand uns scheiden kann von deiner Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wie gut, dass selbst wenn alles platzt in unserem Leben, deine Liebe bleibt. Möchte ich jetzt bitten, für den Rest dieses Abends, für diese Nacht, dass du uns eine gute Nacht schenkst. Eine friedvolle Nacht, und wenn es dran gehen sollte, dass wir Abschied nehmen müssen von dieser Welt, so wissen wir, dass wir durch Christus in deinen Händen aufgehoben sind. Amen. Kommt es noch ein Lied? Oder was ist das jetzt? Mit dem Säger oder was ist das? Gut.
Könnte man auch sagen, die Werke sind eine Frucht des Glaubens.
Ja, da haben Sie recht. Nur das war noch nicht geschrieben, als unser Ding geschrieben ist. Wer hat es geschrieben?
Von der Frucht ist aber auch die Rede.
Und wer hat es geschrieben?
Paulus.
Paulus, aber später. Ja. Aber das ist wichtig. Das ist eine Frucht, die, und zwar eine Frucht, nicht Früchte. Eine Frucht.
Das wird immer verkehrt zitiert.
Jawohl. Ja, es ist eine Frucht. Das ist in dieser Linie. Ich habe es aus Zeitmangel, aber auch bewusst ein bisschen vermieden, weil der Jakobus, der ist noch so frisch dran in der ersten Zeit. Und der Paulus sagt es dann danach. Lesen Sie nach. Ja, aber darf ich so sagen, da stimmt Paulus und Jakobus überein. Und da merken wir, es ist nicht das Wort des Jakobus und nicht das Wort des Paulus, es ist das Wort Christi. Das ist es.
Der Geist Gottes.
Der Geist Gottes, ja, der das wirkt. Aber wir müssen ihn wirken lassen. Da trenne ich schon. Also, Sie verstehen es, gell?